Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute keine Sonntagsschule oder die Kinder, warum nicht? Weil heute kein Sonntag ist, ganz einfach, ne? Genau, deswegen bleiben die Kinder heute hier und ihr dürft gerne zuhören. Ja, wir haben gehört, dass wir heute einen Feiertag haben. Wir haben Himmelfahrt. Und wessen Himmelfahrt feiern wir denn heute? Ja. Christi Himmelfahrt. Kennt ihr denn noch eine Himmelfahrt in der Bibel? Genau. Zwar in 2. Könige 2, da wird uns ein Prophet genannt, der Prophet Elia. Und er hatte einen Prophetenjünger. Wie hieß der? Elisa, genau. Und wie ist Elia in den Himmel gefahren? Wie war seine Himmelfahrt? Wer weiß das von den Kindern? Wir lesen, dass da feurige Wagen waren und sie haben ihn mitgenommen. Und was hat Elisa gemacht? Er hat nach oben geschaut und hat das Ganze gesehen. Ja, das steht da so drin, dass er nach oben geschaut hat und zusehends oder mit seinen Augen hat er das Ganze angesehen. Aber wir feiern heute nicht die Himmelfahrt von Elia, sondern die Himmelfahrt von Jesu, also Christi Himmelfahrt. Wir haben heute noch einen Feiertag. Welchen denn? Ja. Vatertag, genau. Und warum Vatertag? Weil der Vater im Himmel seinen geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat, zu sich in den Himmel genommen hat. Ne? Ganz einfach. Deswegen auch Vatertag. Also einfach aus einer etwas anderen Perspektive. Jesu Himmelfahrt, das ist so das, was die Jünger gesehen haben. Einfach aus der anderen Perspektive, Vatertag, der Vater nimmt seinen geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat, zu sich in den Himmel. Genau. Und Martin hat bei Thomas einen Vers geklaut und der Thomas hat bei mir ein paar Verse mehr geklaut, denn diese Begebenheit von der Himmelfahrt Christi steht in der Apostelgeschichte. Und wo steht sie noch? Am Ende des Lukas-Evangeliums. Ne? Lukas Kapitel 24, die Verse 50 bis 53, da wird uns die Himmelfahrt Jesu Christi kurz beschrieben, ein paar Worten und etwas ausführlicher, ebenfalls von Lukas geschrieben in der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 12, da wir sie schon gelesen haben oder gehört haben, möchte ich nicht alles lesen, sondern nur so das Wichtigste, die ab Vers 9 gleich nochmal lesen. Lasst uns lesen, Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 12. Da heißt es: Und als er, also dass Jesus, das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen, also bei den Jüngern, zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also Elia wurde mit feurigen Wagen auch zusehends, also Elisa hat das gesehen, in den Himmel aufgenommen und ist in den Himmel gefahren. Und Jesus, wie wurde er aufgenommen? Wir haben es gelesen, wer weiß das von den Kindern noch? Waren das auch feurige Wagen? Auf einer Wolke, genau. Und ich dachte so, es ist interessant, also wenn wir uns so vorstellen, so ein Wetter wie hier, und da ist es ja nochmal anders vom Klima, da scheint gefühlt 365 Tage im Jahr die Sonne und kein Wölkchen am Himmel, und auf einmal ist da eine Wolke, eine so große Wolke, die umhüllt Jesus oder nimmt Jesus auf. Also zum einen ist die Wolke zu sehen, aber auch das, wie Jesus gen Himmel aufgenommen wurde. Und die Jünger haben das gesehen, sie schauen nach oben und sehen das Ganze und Jesus wird so in den Himmel aufgenommen. Und wie ist das denn? Ist Jesus denn schon im Himmel angekommen? Was meint ihr Kinder? Oder düst er noch auf der Wolke? Ist er noch unterwegs in den Himmel? Ist schon im Himmel. Und was macht er denn im Himmel? Liegt er da irgendwo am Strand, sonnt sich und wartet auf uns? Ja? Ja. Bitte? Ja, genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was so ein bisschen irgendwie verloren geht oder was selten erwähnt wird, Jesus ist da, wir haben die Himmelfahrt, Jesus wird aufgenommen, er geht zum Vater. Aber was macht er dort beim Vater? Wartet er einfach nur auf uns? Die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, er geht hin, uns die Wohnung vorzubereiten. Aber was die Bibel auch ganz oft erwähnt, was so ein bisschen, wo man denkt, okay, da scheint die Bibel einfach irgendwie wenig drüber zu sagen. Welche Rolle hat Jesus jetzt aktuell bei dem Vater? Was macht er jetzt? Also wohin ist Jesus gegangen? In den Himmel. Aber was macht er dort jetzt? Interessant, eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Ich habe einige Bibelstellen heute, ich habe sie leider nicht weitergegeben, sodass, wer die Bibel dabei hat, schlagt gerne mit auf. Matthäus Kapitel 20, die Verse 20 und 21. Eine Begebenheit, als Jesus noch auf dieser Erde war. Matthäus 20, Verse 20 und 21. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Also die Mutter, die Söhne des Zebedäus, das waren zwei Jünger von Jesu, und die Mutter kommt und sagt, Jesus, ich möchte gerne, dass meine beiden Söhne, einer zur Linken und einer zur Rechten, bei dir sitzt. Was meint ihr, ist das jetzt der Fall? Die beiden Söhne sind nicht mehr am Leben. Sitzen sie zur Rechten und zur Linken Jesu? Ja, ich glaube nicht. Warum? Wer sitzt denn neben Jesus jetzt? Lasst uns lesen Psalm 110, Vers 1. Ich möchte einfach heute ein bisschen darüber mit euch nachdenken. Welche Aufgabe hat Jesus jetzt und welche Bedeutung hat das für uns, für unseren Glauben? Psalm 110, Vers 1, da sagt der Psalm, also Psalmschreiber der David, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße mache. Setze dich zu meiner Rechten. Jesus ist nicht nur einfach in den Himmel gefahren und ist irgendwo dort und sagt, hoffentlich schaffen es die Menschen auch, ich bin am Ziel angekommen und hoffentlich schaffen das diejenigen, die gläubig geworden sind, meine Kinder auch, dass sie auch irgendwann da sind, sondern er hat eine bewusste Aufgabe, der ist auch jetzt aktiv. Er war nicht nur damals aktiv, als er auf dieser Erde war, auch jetzt ist er aktiv im Himmel. Denn Kolosser Kapitel 3, Vers 1 sagt uns Folgendes. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also auch Paulus sagt uns, Jesus Christus ist nicht einfach nur in den Himmel gefahren, er ist nicht einfach irgendwo bei Gott, sondern die Bibel beschreibt uns konkret, wo er ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und wir sollen nach oben schauen, wir sollen uns nach oben orientieren, denn weiter Vers 2 heißt es, trachtet zuerst nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also Jesus Christus sitzt zur Rechten seines Vaters. Und was bedeutet das für unser Glaubensleben? Oder warum sitzt Jesus zur Rechten Gottes? Welche Aufgabe macht er dort? Das ist so der erste Punkt. Ich habe heute zwei Punkte. Der Blick nach oben befreit uns. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Noch einmal, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Also da ist ein Mittler, es ist Jesus Christus. Was ist denn ein Mittler? Wovon leitet sich dieses Wort ab, Mittler? Von Mitte, oder? Da steckt dieses Wort Mitte dann. Als ich damals in der Schule noch war, ich war in der Streitschlichter AG. Das war so eine AG. Und man hat dann gelernt, ja, man hat gelernt, oder das war so ein Kurs, so eine AG, zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Kindern zu schlichten. Ja, wie, wenn ein Streit entsteht zwischen zweien, wie kriegt man das wieder hin, zu vermitteln, dass unter den Kindern wieder Frieden herrscht? Ja? als Streitschlichter oder man könnte sagen, ich war ein Mittler oder Vermittler. Ich habe zwischen zwei Kindern vermittelt und ich musste neutral bleiben. Ich durfte nicht Partei ergreifen, weder für den einen, mich auf die eine Seite stellen, noch für den anderen auf die andere Seite. Ich musste das einfach anhören und dann versuchen, diesen Streit zu schlichten. Und Jesus ist auch Mittler. Er steht zwischen uns und Gott. Wir haben es hier gelesen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Warum muss Gott denn Mittler sein? Wofür brauchen wir einen Mittler? Und wo ich mich so ein bisschen vorbereitet habe und einfach so die Bibelstellen, die erwähnt werden, würde ich eher sagen, dass Jesus nicht ein neutraler Mittler ist, sondern er ergreift Partei für uns. Er steht auf unserer Seite und will irgendwie so gefühlt Gott zeigen, ja, obwohl er so, der Mensch so ist, obwohl mein Kind so ist, trotzdem, ich bin für ihn gestorben und er gehört zu mir. Also als menschlicher Mittler muss man neutral bleiben, aber ich habe hier gefühlt, einfach, dass Jesus einfach auf unserer Seite steht und uns einfach bei Gott positiv irgendwie darstellen will. Also ein Mittler ist zwischen zwei Parteien da, um zu vermitteln. Hebräer Kapitel 9, Vers 24. Hebräer 9, 24. Da heißt es, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Also diese Bibelstelle zeigt und mir auch nochmal, dass Christus irgendwie nicht nur einfach ein neutraler Mittler ist, sondern er tritt für uns wie ein Anwalt. Ja, ein Anwalt, der gehört ja einer Partei an. Ja, ein Anwalt sucht für seinen Mandanten das Beste und möchte ihn einfach möglichst aus dem Problem herausholen und das, oder vielleicht, dass die Strafe möglichst gering ausfällt. So habe ich das Gefühl irgendwie, dass Jesus unser Anwalt ist. Nicht einfach nur als Mittler, sondern er ist unser Anwalt. Er stellt sich für uns hin vor den Vater. Und wie gesagt, er stellt sich für uns hin. Aber wofür brauchen wir einen Anwalt? Wofür muss sich Jesus für uns einsetzen? Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Da heißt es, und ich hörte eine Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also wir haben als Menschen, und Gott hat auch einen Widersacher, da ist der Teufel, der uns zu Fall bringen will. Er wird genannt, der ist der Lügner von Anfang an. Dieser Teufel, er verdreht einem die Worte im Mund. Wir sehen das zum Beispiel bei Adam und Eva. Er versucht sie und er versucht irgendwie die Wahrheit ein bisschen zu verstellen. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Hiob, dass auch bei Hiob der Teufel kommt und was sagt er zu Gott? Ja, ja, der Hiob, der folgt dir nach, weil du ihn segnest. Schau mal, wie reich er ist. Er hat Kinder, er hat eine Familie, er hat viel Reichtum, er ist gesund, er hat alles. Aber nimm ihm das mal weg. Mal sehen, ob er dann immer noch zu dir halten wird. Also der Teufel versuchte irgendwie vor Gott den Hiob zu verklagen oder zu sagen, nimm dir das mal weg, mal schauen, ob er noch an dir festhalten wird oder ob er dann nicht seinen Glauben aufgeben wird. Und so ist auch der Teufel heute da in der Funktion, er will uns verklagen. Er will uns schlecht machen und er scheut nicht davor, auch vor Gott uns zu verklagen oder, wie haben wir das hier gelesen, er verklagt uns Tag und Nacht. Also er macht das nicht nur irgendwie gefühlt einmal in unserem Leben, er ist immer wieder da dran, uns zu verklagen vor Gott. Und ich dachte so nach, wie ist das denn, wenn der Teufel vielleicht auch heute zu uns oder zu Gott kommen würde und sagen, okay, pass auf, er ist dein Kind, er folgt dir nach, er ist gläubig geworden, aber das macht er ja nur, weil du ihn materiell gesegnet hast oder weil er gesund ist, weil er gesundheitlich gut dran ist oder weil er vielleicht begabt ist, weil er eine gute Familie hat, es läuft gut in der Familie. Oder er hat eine gute Arbeitsstelle, er ist vielleicht angesehen auf der Arbeit. Vielleicht verklagt der Teufel uns auch heute so und sagt, ja, er folgt dir nach, weil du ihn einfach segnest, materiell. Aber manchmal hat der Teufel auch Grund, uns zu verklagen. Wenn wir zum Beispiel sündigen, dann hat der Teufel allen Grund, uns zu verklagen, weil wir ja wirklich bewusst etwas Falsches gemacht haben. Wenn wir sündigen, dann tun wir etwas, was Gott nicht gefällt. Und wenn er uns dann verklagt und sagt, siehst du, was er gemacht hat? Und das soll dein Kind sein? Also zum einen redet der Teufel uns ein und manchmal hat er auch wirklich recht dabei, wenn er uns sagt, vielleicht, ja, wir sind unvollkommen, wir sind nicht perfekt. Der Teufel uns das einredet, hat er gewissermaßen recht, aber wir dürfen uns auf Jesus Christus berufen und sagen, trotzdem sind wir in unserer Stellung in Jesus Christus gerecht. Wir leben nicht immer gerecht, wir sind nicht immer gerecht, aber in Jesus Christus sind wir gerecht. Aber das verdreht der Teufel, das ist dem egal. Er zeigt uns, sagt uns, dass wir schlecht sind und möchte uns einfach niedermachen, möchte uns damit kaputt machen. Und in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, da lesen wir, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und bei Jesus ist das nicht so, dass er sagt, okay, halb so wild, was er gemacht hat. Nein, Jesus sagt, ich bin auch für diese seine Sünde gestorben. Denn in dem, davor in den Versen heißt es, wer seine Sünden bekennt, dann ist Jesus treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Also Jesus vertritt uns bei dem Vater, aber Sünde ist für den nicht einfach, naja, halb so wild. Nein, Sünde ist nach wie vor schlimm, aber er steht für uns ein. Er will, dass wir unsere Sünden bekennen und dass wir wieder ins Reine kommen. Jesus verteidigt uns vor dem Vater. Jesus will auch, dass wir bewahrt werden, dass wir in eine Abhängigkeit von dem dem Teufel geraten, dass es ihm gelingt, uns einfach fertig zu machen. Er hilft uns, er vertritt uns bei dem Vater. Und ja, vielleicht ist es bei dir so im Leben, dass du vielleicht eine Sünde hast, die du mit dir trägst. So will ich dich einfach ermutigen, dass du deinen Blick nach oben zu Jesus richtest, denn er sitzt zur Rechten des Vaters und will dich vertreten. Er möchte nicht einfach sagen, dass deine Sünde vielleicht, ja, dass es gleichgültig ist oder dass es halb so wild ist. Bekenne Jesus deine Sünde, er ist vor dem Vater und dann kommst du mit Gott, mit dem Vater ins Reine. Römer Kapitel 8, Vers 34. Römer 8, Vers 34, da heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns verdammen? Auch wenn wir, wie ich schon gesagt habe, nicht perfekt sind, wir sündigen, wir machen Fehler auf dieser Erde, weil wir dürfen unsere Sünde zu Jesus Christus bringen. Das gibt uns Freiheit. Er, Jesus Christus, befreit uns und er sitzt zur Rechten Gottes. Und ich denke mal, der Herr Jesus Christus freut sich einfach darüber, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und dann kann er sagen, siehst du, mein Kind hat das wieder in Ordnung gebracht. Er ist wieder rein. Ich bin für ihn gestorben. Er gehört zu mir. Also dieser Blick nach oben möchte ich uns einfach mitgeben, dass er uns befreien soll, dass er uns Hoffnung und Mut geben soll, dass wir einfach immer wieder nach oben aufschauen sollen zu Jesus Christus, der zur Rechten seines Vaters sitzt. Und er ist nicht einfach da, er ist nicht einfach in den Himmel gegangen, um inaktiv zu sein oder passiv zu sein, sondern er ist aktiv, er vertritt uns bei dem Vater. Wie auch immer das aussehen mag, die Bibel sagt es uns nicht eindeutig, aber er ist unser Anwalt, er ist unser Mittler zwischen Gott und Mensch. Der zweite Punkt, der Blick nach oben ermutigt uns. Lasst uns lesen Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Matthäus 28, Vers 18, da heißt es, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also wir haben nicht nur einen Jesus Christus, der nicht tot ist, so wie ihn andere Religionen vielleicht haben, die irgendwo hinpilgern, um die Überreste ihres großen Propheten oder ihres großen Gottes anzubeten oder einfach da vielleicht Stille zu halten, sondern wir haben einen Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist und der jetzt noch lebt, der in den Himmel aufgefahren ist. Und nicht nur das, dass er einfach lebt, sondern er sagt von sich selber, mir ist gegeben, also von dem Vater, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich habe einfach mal geschaut, es gibt so eine Liste, die wird jedes Jahr erstellt, wer der mächtigste Mensch oder der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau der Welt ist. Wisst ihr, wer jetzt aktuell 2023 der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau auf dieser Erde ist? Es ist Xi Jinping. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist der chinesische Generalsekretär, habe ich da gelesen, oder Präsident, würden wir vielleicht heute sagen, oder Bundeskanzler. Oder, ja? Der ist der mächtigste Mann der Welt. Und wie wird das, welche Kriterien werden dafür herangezogen? Also dieser Mann muss vielleicht reich sein, er muss auf jeden Fall sehr viel Einfluss haben in dieser Welt und auch vielleicht sehr viel Einfluss auf viele Menschen haben. Und dann wird man zum mächtigsten Mann der Welt. Jesus sagt von sich: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus steht über allem, auch über diesem mächtigsten Mann der Welt 2023. Ich denke mal, das kann uns Mut machen, dass Jesus wirklich alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Manchmal ist das so, vielleicht wir beten für eine Sache oder uns geht es nicht gut und wir beten dafür, vielleicht andere beten dafür mit und irgendwie hoffen wir und denken, ja, Jesus, jetzt zeig doch mal, dass du wirklich alle Macht im Himmel und auch auf Erden hast. Jetzt verändere doch endlich mal meine Situation. Ich bete schon so lange dafür. Also es ist nicht so, dass wir vielleicht Gott manipulieren oder verändern oder ihm vorschreiben können, was er zu tun hat oder wann er einzugreifen hat. Aber ich denke, es kann uns einfach auch Mut machen, dass wir wissen und das einfach nochmal in Erinnerung haben, in unserem Kopf haben, dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Epheser Kapitel 1, 20 und 21. Epheser Kapitel 1, 20 und 21, da heißt es: Mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also dieser Vers beschreibt es auch nochmal, dass Jesus wirklich alle Gewalt gegeben ist, über alle Reiche. Und ja, wirklich höher geht es nicht mehr. Gott gab seinem Sohn Jesus Christus alle Macht. Und mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und dieser Gott erlebt und wir haben direkten Zugang zu dieser Machtquelle, zu diesem höchsten Amt oder zu diesem höchsten, ja, zu dieser höchsten Stelle, dem alle Macht gegeben ist. Und weiter in Vers 22 heißt es: Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Und er hat Jesus Christus, seinen Sohn, dem alle Gewalt und alle Macht gegeben ist, über die Gemeinde gestellt. Über unsere Ortsgemeinde, über die weltweite Gemeinde. Und während wir vielleicht nie die Möglichkeit haben werden, mit dem reichsten Menschen dieser Welt zu sprechen, oder mit dem mächtigsten Menschen dieser Welt, so haben wir doch immer wieder und überall auf der Welt, wo wir uns befinden, diese Möglichkeit, zu dieser höchsten Instanz, zu Jesus Christus zu kommen, ohne einen Termin. Und er hat immer ein offenes Ohr für uns und das darf uns ermutigen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist nicht nur irgendwo ein Gott, ein Jesus Christus, sondern er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt von dir und mir. Und deshalb dürfen wir, wie in 1. Petrus, Petrus es beschreibt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist nicht nur einfach mächtig, ihm ist nicht nur einfach alle Gewalt gegeben, sondern wir dürfen auch mit unseren Sorgen, ob sie groß oder klein sind, zu ihm kommen. Wir dürfen sie auf ihn werfen, wir dürfen sie ihm sagen. Warum? Wir tun das in der Hoffnung und in der Überzeugung, dass er für uns sorgt. Wie auch immer das aufsehen mag oder wann dieses Sorgen geschieht, das ist Jesus überlassen. Aber wir haben diese Hoffnung, zu dieser höchsten Stelle zu kommen und sogar unsere Sorgen sind ihm nicht zu klein und nicht zu groß. Wir dürfen sie auf ihn werfen und er sorgt für uns. Vielleicht haben wir finanzielle Probleme, auch diese, für diese Sorgen kann er sorgen und will er sorgen. Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme, auch da will er sorgen. Vielleicht sind Probleme in der Familie oder auch vielleicht Probleme in der Gemeinde. Vielleicht Probleme in deinem persönlichen Glaubensleben oder hast du Probleme vielleicht auf der Arbeit. Alle diese Probleme dürfen wir auf Jesus legen und werfen. Er sorgt für dich. Und es ist nicht so, dass er ja, wie man so manchmal so sagt, wie ein Blinder über die Farbe spricht. Ja? Ein Blinder, der noch nie etwas gesehen hat, er kann schlecht jemandem vielleicht die Farben dieser Welt erklären. Sondern in Hebräer Kapitel 4, Vers 15 lesen wir, Hebräer Kapitel 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus, wenn wir ihm etwas sagen, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dann ist es nicht so, dass er da keine Ahnung von hat. Ja, wie wenn wir teilweise heute irgendwie Minister haben, die irgendwo da eingesetzt sind, obwohl sie keine fachliche Kompetenz haben. Also es ist nicht so bei Jesus. Er weiß, wovon wir reden, denn er hat das Ganze durchgemacht. Er wurde in allem versucht, so wie wir, doch ohne Sünde. Apostelgeschichte Kapitel 7. Ich komme zum Schluss, Apostelgeschichte Kapitel 7, 54 bis 56. Da geht es um Stephanus. Da heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, also Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen, und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ist euch etwas aufgefallen? Wir haben davor immer gelesen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und was hat Stephanus hier gesehen? Jesus steht. Also es hat so für mich den Eindruck, also hier geschieht etwas eigentlich ganz Schlimmes, und so dass es Jesus wirklich nicht auf seinem Thron oder auf seinem Stuhl hält, sondern Jesus steht auf. Das ist schon interessant. Stephanus schaut in den Himmel, ihm wird ja so ein Blick in den Himmel gewährt und er sieht Gott, er sieht Jesus Christus und er steht neben seinem Vater. Also er sitzt nicht, er steht da. Er sieht das Ganze, was Stephanus widerfährt. Stephanus wird gesteinigt. Also Jesus kennt uns, Jesus kennt dein Problem, Jesus kennt deine Sorgen und er sieht das. Und es lässt ihn nicht einfach gleichgültig. Und ich weiß nicht, vielleicht steht Jesus das ein oder andere Mal auch auf. Bei deinen Problemen, bei deinen Nöten, vielleicht wenn du in deinem Glaubensleben gerade eine Krise hast. Jesus sieht dich und das möchte ich uns einfach mitgeben, dass es uns Mut macht, dass wir vielleicht einfach nochmal daran heute erinnert werden, dass wir unseren Blick hinauf heben, unseren Blick auf Jesus Christus richten. Denn in Prediger Kapitel 11, Vers 4 lesen wir, Prediger Kapitel 11, Vers 4, da heißt es, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das ist manchmal so, wenn wir vielleicht ja, auf unsere Umstände schauen, denn das, auf das, was auf dieser Welt heute passiert, vielleicht in der Politik, vielleicht in deinem persönlichen Leben, vielleicht im Leben der Familie, in der Verwandtschaft und so weiter, wenn wir einfach auf die Probleme dieser Welt sehen, so kann es einem wirklich bange werden. Manchmal verliert man den Mut und man wird irgendwie böse. Und hier sagt uns der Prediger, wer immer nur auf den Wind schaut, der wird nie anfangen. Deswegen lasst uns auf Jesus Christus sehen und einfach von ihm oder durch ihn ermutigt werden. Und auch im Alten Testament haben die Menschen schon gesehen und gewusst, woher die Hilfe kommt. Denn in Psalm 121, den drei Versen möchte ich schließen, Psalm 121, die Verse 1 bis 3, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen oder ich hebe meine Augen auf zu dem Himmel. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich möchte es einfach uns so mitgeben, dass wir vielleicht nochmal neu darauf sensibilisiert werden, dass wir einen Jesus Christus haben, der lebt, der nicht tot ist, der nicht inaktiv irgendwo im Himmel ist oder unterwegs ist, sondern dass er zur Rechten des Vaters sitzt, dass wir mit allem, was wir haben, vielleicht mit unseren Problemen zu ihm kommen wollen. Er ist unser Anwalt, er ist der Mittler zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott. Und das soll uns einfach Mut machen, das möchte ich uns mitgeben, dass wir unsere Blicke nicht auf das werfen oder auf das schauen, was um uns herum passiert, sondern auf Jesus Christus, von dem unsere Hilfe kommt. Amen.